Ja, danke für die Aufmerksamkeit nochmal. Jetzt, wo es ins technisch etwas tiefere geht. HR hat bei uns schon einen Running Gag, dass ich zu viele Leute, die Thomas heißen, einstelle. Mit dem Thomas Fleischer haben wir noch einen Microsoft-Kollegen an Bord im Projekt oder der im Projekt beteiligt ist, der auch Thomas heißt. Ich finde es toll. Teamplay habe ich heute Morgen schon mal gesagt. Das Ziel ist relativ einfach. Wir haben eine Viertelmillion Devices ungefähr da draußen. Lasst uns die alle verbinden, die Nutzer da drin verbinden und die Daten, die die Devices erzeugen, um Mehrwert zu stiften, um diese integrierte Erfahrung zu bieten, um die Geräte herum. Connect, Compare, Collaborate. Ich selber bin dann reingegangen mit ein paar Prinzipien, die wir uns setzen. Wir wollen eine tolle User Experience bieten. Wir müssen schnell im Markt sein und schnell auf das Feedback aus dem Markt reagieren. Wir sind explizit anders aufgestellt als in unseren anderen Medizinprodukten, die sehr starken Regularien unterworfen sind. Wir nehmen Feedback sehr schnell auf und wir optimieren Total Cost of Ownership, weil es nicht die primäre diagnostische Funktionalität ist, die wir bieten. Das sind im Prinzip die Anforderungen, die das Team bekommen hat, um die Produktmanager und den Thomas Gossler als Architekten für die Gesamtlösung. Und an den würde ich jetzt auch übergeben, damit er uns mal anfängt zu erklären, wie die Lösung aussieht.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich sehe gerade, hat sich noch ein kleiner Fehler in die Slide eingeschlichen. Soll natürlich User Experience heißen, die auch Usability umfasst. Aber ja, ist nicht so entscheidend an der Stelle. Das Projekt ist in einem relativ pragmatischen Modus gestartet. Da haben wir am Anfang noch gar nicht wie soll ich sagen, qualitativen Anforderungen gekannt. Die haben sich über die Zeit ergeben und das System hat sich demgemäß weiterentwickelt und geformt. Das ist jetzt sozusagen eine Selektion der wichtigsten Aspekte, die wir versucht haben zu adressieren mit der Systemarchitektur. Bezüglich User Experience gab es auch einige Spannungsfelder zu lösen. In erster Linie denkt man vielleicht dran an ein hübsches UI, das sich nett anschauen lässt, das schnell genug ist und das sich leicht bedienen lässt vielleicht noch. Aber im Grunde gehört zu dem Thema User Experience noch viel mehr natürlich. Da gehört im Prinzip der gesamte Eindruck für den Kunden mit dazu. Und aus der Sicht war für uns sehr wichtig, dass wir gesagt haben, Usability ist wichtig, Performance ist wichtig, die wollen wir natürlich auch erreichen. Aber ganz entscheidend ist auch die Erreichbarkeit des Kunden. Das heißt, und dem Kunden die Entscheidung zu überlassen, wo er das System verwendet. Deswegen war eine relativ frühzeitige Entscheidung für uns, auf die Webplattform sozusagen aufzusetzen und damit von vornherein das System oder das User Interface zumindest für alle Kunden auf allen Plattformen, auf allen Geräten verfügbar zu machen. Ein Aspekt dabei ist auch, dass wir gesagt haben, wir rechnen mit so vielen Benutzern im Endeffekt, dass wir die clientseitigen Ressourcen der Client, also der Devices sozusagen, maximal nutzen wollten und möglichst wenig Last auf das Backend bringen wollten. Das erhöht die Skalierbarkeit natürlich im Endeffekt und auch wieder die Performance, weil man sozusagen auf Client-Seite sehr, sehr viel schneller navigieren und auch Daten darstellen kann, als wenn alles über das Backend geht sozusagen. Eine Anforderung dafür, um alle Geräte zu erreichen, war natürlich, dass wir keine browserspezifischen Technologien einsetzen, zum Beispiel Plugin-Technologien wie Flash oder solche Dinge, auch Silverlight, erfordert gewisse, wie soll ich sagen, Voraussetzungen auf den Client-Devices, wollten wir explizit nicht. Das hat gewisse Nachteile. Entschuldigung, meine Stimme ist etwas belegt heute. Ich hoffe, das stört nicht so sehr. Es hat auch einige Nachteile, weil wir sozusagen keine native Performance erreichen werden mit dem Ansatz, wie man den von mobilen Apps vielleicht kennt oder auch von Plugin-Technologien, sondern wir sind auf die Browser-Runtime, auf das Runtime-Environment angewiesen. Aber in Summe war das eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, im Gesamtkontext ist das die beste Lösung für die Kunden. Das zum Thema User Experience. Wenn wir jetzt nochmal reinschauen, was wir mit dem System eigentlich erreichen wollen, und das geht dann auch sehr stark in Time to Market. Wir wollen eigentlich unser heutiges Ökosystem, das wir haben, das ist auf der linken Seite dargestellt, erweitern. Erweitern in Bezug auf Integration von Systemen und auch erweitern im Sinne von Nutzern oder Nutzergruppen, die das System verwenden. Das sind einmal, also wir haben ja Krankenhäuser als Kunden. Krankenhäuser haben wiederum Patienten als Kunden, aber auch andere Ärzte, sozusagen Patienten verweisen an die Krankenhäuser. Und dann gibt es noch Praxen oder kleinere Dienstleister, die mit den Krankenhäusern wieder zusammenarbeiten. Und das ergibt ein ganzes Ökosystem von Teilnehmern, die an dem gesamten Healthcare in der Landschaft sozusagen mitspielen. Und das ist unser Ziel, die näher zusammenzubringen, die kollaborieren zu lassen, die zu verbinden. Und das ist auch der Slogan, den wir am Anfang gesehen haben, Compare, Collaborate. Und sie auch, und das Compare natürlich dann auch, miteinander interagieren lassen, sich vergleichen zu lassen und auch austauschen zu lassen. Also das war eine sehr große, wie soll ich sagen, sehr wichtige Herausforderung, die damit zu erfüllen war. Ich gehe jetzt direkt in die Architektur mal rein. Wir haben diese drei Bestandteile im System oder diese drei Orte, sage ich jetzt mal, die beteiligt sind. Das ist einmal der User natürlich mit seinem Endgerät. Das kann ein Tablet sein, das kann ein PC sein. Dann haben wir unsere Cloud-Infrastruktur auf Basis von Microsoft Azure und die Kunden, unsere Business-to-Business, unsere Endkunden. Aktuell sind die Krankenhäuser. Und wenn wir das jetzt mal schematisch darstellen, wie das Gesamtsystem aufgebaut ist, sehr high-level, aber ist ganz gut geeignet, um das mal runterzubrechen, dann sehen wir diese drei Bereiche hauptsächlich. Einmal die Kundenumgebung, das kann alles Mögliche sein. Er kann ein ganzes Datacenter da laufen haben, er kann einen einzelnen PC dort laufen haben, er kann Tablet-Computer, Desktop-PCs, macOS-Geräte, was auch immer. Also es ist ihm überlassen, kann er laufen haben. Und die User, die wir rechts oben sehen, kommen aus dem Krankenhaus im Prinzip. Also das ist die obere Ebene sozusagen, ist die Kundenseite. Einerseits das Krankenhaus als Institution, andererseits die Benutzer im Krankenhaus, die das System verwenden. Im unteren Bereich ist dann unser Backend, wenn man es so haben will, unsere Cloud-Infrastruktur. Sieht hier sehr einfach aus. Wenn wir auf die erste Slide uns erinnern, eine Anforderung war ja die globale Verfügbarkeit, was so viel heißt wie, das System soll im Prinzip weltweit für alle Kunden in allen Ländern zur Verfügung stehen im Prinzip. Dann kann sich natürlich jeder selbst vorstellen, dass das jetzt nicht nur ein Deployment ist in der Cloud, sondern das Ganze ist in vielen Datacentern über die Welt verteilt sozusagen. Das ist jetzt die Sicht auf eine Region, Azure Region oder auf ein Datacenter, auf ein Deployment. Der Traffic Manager hier deutet an, dass wir im Prinzip über die vielen Installationen weltweit in verschiedenen Datacentern einen Load Balancing oder Routing Mechanismus oben drüber geschaltet haben, der sozusagen dann Anfragen von Client-Seite, von den Kunden in das richtige Datacenter und auch ins richtige Land weiterleitet. Da komme ich später noch drauf, was das inne hat, was für Probleme das mit sich bringt. Hier nur kurz angedeutet. Ansonsten, mal kurz hier schauen. Wir haben im Prinzip drei große Bereiche, also drei Azure Services, die das System hauptsächlich verwendet. Der wichtigste, würde ich mal sagen, sind die Azure Web Apps, also im Prinzip Web Services, die sozusagen den Hauptteil der Business Logic beinhalten oder abbilden. Ein Grund dafür ist, Also wir halt für das gesamte Backend, muss man vorausschieben, haben wir mehrfach gehört heute, dass wir auf Plattform as a Service setzen und nicht auf Infrastructure as a Service. Das war uns sehr wichtig, auch aus einerseits reine Betriebskostenaspekt, weil ich sozusagen bei Plattform as a Service wirklich nur die Funktionalität oder die Laufzeit, Compute-Leistung der Funktionalität bezahle, die ich auch brauche und nicht das gesamte Betriebssystem mit laufen lassen muss sozusagen. Andererseits auch Gesamtkostenaspekt, die Verwaltbarkeit. Wie kann ich das System installieren? Wie kann ich das updaten? Wie kann ich sicherstellen, dass es verfügbar ist, dass ich keine Ausfälle habe? Das ist mit Azure Web Apps sehr einfach möglich. Dann der zweite große, oh, jetzt habe ich aus Versehen umgeschalten. Mal zurück. Der zweite große Bereich ist Storage Accounts. Das ist unserem System insofern sehr wichtig, als wir gesagt haben, wir brauchen hohe Verfügbarkeit. Und was auch immer wir mit den Daten dann machen, wie wir sie verarbeiten, wie wir sie durchsuchbar machen oder verfügbar machen in der Applikation selbst, wir müssen sicherstellen, dass alle Daten hoch verfügbar sind und sicher abgelegt. Und da ist ein probates Mittel, sind Azure Storage Accounts, sind die Blob Storage und Table Storage oder Queues, die wir kennen vermutlich. Und die haben einen sehr hohen Verfügbarkeitslevel, also eine Garantie, dass die Daten da nicht verloren gehen können. Sie sind repliziert über mehrere Standorte und hohe Ausfallsicherheit. Das heißt, hier liegen im Prinzip das Gold Store, wie soll man es nennen, also die Daten. Und dann auf der anderen Seite haben wir noch beliebige andere, ich habe mir zwei genannt, Arten von Datenbanken, die eine Art, soll man sagen, persistente Sichten auf die Originaldaten bieten, hier, um sozusagen die Zugriffsgeschwindigkeit, das ist eine Art Indexmechanismus, um die Zugriffsgeschwindigkeit auf die Daten zu optimieren. Hier in dieser Storage, da liegen die Daten in großen Mengen und sind aber nicht sehr effizient zuzugreifen. Und auf der Seite liegen Auszüge dieser Daten und werden in einer Weise abgelegt und verfügbar gemacht, sodass sie sehr effizient zugreifbar sind. Ist im Prinzip, wenn man das mal mit einem Keyword belegt, hier so eine Art Secure S-Pattern, Command in Query Segregation, Responsibility Segregation. Das heißt, ich habe im Prinzip hier asynchrone Datenspeicher, die synchronisiert werden, Eventual Consistency ist so ein Keyword. Es sind die gleichen Daten im Grunde, aber es sind unterschiedliche Purposes. Die eine Seite ist sichere Ablage, Langzeitspeicher, die andere Seite ist Query Performance, Zugriffsgeschwindigkeit. Und im Prinzip die Web-Services, die wir dann hier haben, die arbeiten hauptsächlich auf der Seite und teilweise auch hier. Das ist je nach Anforderung. Und dann, sehr wichtig an der Stelle für Verfügbarkeit und Skalierbarkeit, im Prinzip ist jeder einzelne Webservice durch einen Redis Cache noch, geschützt vor Client-Requests, um zu verhindern, dass zu viel Last von der Client-Seite auf die zum Beispiel SQL-Datenbank reinkommt. Das würde das System unter Umständen lahmlegen. Also es ist sehr wichtig, in dem System sozusagen zusätzlich zu dem Mechanismus, dass wir sagen, einige Funktionalität läuft auf Client-Seite. Wir nutzen die clientseitigen Ressourcen auf den Endgeräten und versuchen möglichst wenige Requests an das Backend zu schicken, um Last wegzunehmen und sozusagen die Scalability zu erhöhen. Zweiter Mechanismus ist, möglichst viel über Caching abzufahren, um Last von den Datenbanken wegzunehmen und da die Skalierbarkeit zu erlauben. All diese Services sind letztlich über einen Service Bus gekoppelt. Das heißt, wir haben definierte Kommunikationswege zwischen den Services und es ist der einzige Mechanismus, wie die Services sich hier austauschen können. Im Prinzip, man kann schon, es ist nicht genau das, aber man kann schon, es ist eine Art von serviceorientierter Architektur. Wenn wir jetzt mal weiterschauen, also das Setup ist in der Form, wie es dargestellt ist, relativ einfach. Wie gesagt, es gibt sehr viele Komplexitäten, die durch das globale Setup dann noch mit reinkommen. Da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, kommen wir, denke ich, auch noch drauf. Was jetzt viel wichtiger ist, wenn wir gehört haben in der Keynote, was das Ziel ist, was sozusagen das Geschäftsmodell auch hinter dem Ganzen ist, und jetzt gesehen haben, wie das grob strukturiert ist. Die Frage ist aus Unternehmenssicht, wie stellt sich das jetzt anders dar als herkömmliche Anwendungen, die vielleicht auf lokal installierten Maschinen laufen oder die halt auf, ohne diese Exponiertheit in einer Public Cloud laufen. Und da haben wir jetzt mal einige Punkte herausgenommen, die einfach sehr interessant mal zu betrachten sind und die uns selber auch einiges Kopfzerbrechen bereitet haben. Ein ganz banaler Aspekt war eigentlich, wir waren erstmal überhaupt nicht in der Lage, mit Microsoft Azure Tools zu arbeiten, weil der Corporate Proxy Server einfach bestimmte Zugriffsarten überhaupt nicht erlaubt hat. War blockiert, man konnte keinerlei Remote Desktop Verbindungen auf eine Azure Virtual Machine machen, man konnte auch keine Daten in eine Azure Web App hochladen per FTP und solche Dinge, weil im Prinzip nur HTTP-Verkehr erlaubt war, ausgehend aus dem Unternehmensumgebung oder Netzwerk. Und da mussten wir also erstmal nach Lösungen suchen, alle möglichen Optionen letztlich diskutiert, aber aus Governance-Sicht war die einzig akzeptable letztendlich, dass wir eine Genehmigung bekommen haben dann und sozusagen einen Tunnel durch den Proxy bekommen haben, mit dem wir dann überhaupt erst in die Lage versetzt wurden, Azure Tools zu verwenden. Und das hat alle möglichen Aspekte betroffen, zum Beispiel auch Debugging von Web-Services, die bereits deployed sind in der Azure Cloud, wäre ohne den Mechanismus gar nicht gegangen. Ein zweiter Aspekt, etwas anders gelagert, ist eine Produktfreigabe. Ein größeres Unternehmen wir haben es heute auch schon gehört, natürlich sehr risikoorientiert, insbesondere in dem Spannungsfeld, in dem wir leben im Healthcare-Bereich. Da gibt es sehr starke regulatorische Anforderungen natürlich auch. Wir arbeiten nicht nur mit persönlichen Daten von Personen, sondern es sind insbesondere auch unter Umständen Patientendaten, die nochmal sehr viel schärfer eingestuft werden in Sachen Sicherheit. Und in dem Zuge, dass wir jetzt nicht mehr ein Produkt bauen, das wir dem Kunden im Krankenhaus installieren, wo das in seinem Verantwortungsbereich läuft, sondern wo wir sagen, und auch nicht in einem geschützten Siemens-Umfeld, wo wir sagen, wir haben Mauern außenrum und haben unsere eigenen Admins, sondern wir geben das raus ein Stück weit sozusagen in eine zentrale Infrastruktur, wo wir nicht 100% Kontrolle darüber haben. Das hat sehr viele Diskussionen ausgelöst und wir mussten in Bezug auf die Asset Classification, also was ist dieses Produkt, was hat es für eine Risikoklasse in sich, auch einige Kämpfe intern ausfechten, bis das Verständnis allgemein da war, was wir eigentlich da machen wollen und wie das einzuschätzen ist. Ein ganz interessanter Aspekt sind die Kosten. Ganz banal, wir haben von vornherein gesagt, wir wollen die Technologie schnell lernen, wir wollen die Entwickler schnell, einarbeiten, dass die die ganzen Technologien kennen, die Azure Services kennenlernen und wissen, wie man damit umgeht. Das heißt, wir haben anfangs die Strategie gefahren, dass wir eine eigene Entwicklungs-Subscription in Azure aufgesetzt hatten und haben im Prinzip allen Entwicklern Service-Admin-Rechte draufgegeben. Und hat sich auch bewährt auf Dauer. Das Problem war nur, Horten von Entwicklern, 60, 70 Entwickler anfangen, Azure Resources zu deployen, zu installieren und die nicht mehr aufräumen, wenn die nicht mehr gebraucht werden, dann addet es sehr schnell aus. Und wir haben also sehr bald einen Mechanismus gebraucht, um das aufzuräumen wieder oder unter Kontrolle zu behalten, zu monitoren und auch den Entwicklern dann Hilfestellungen zu geben, um das unter Kontrolle zu behalten. Ansonsten, wir hatten dann auch am Anfang Probleme, dass das Azure Management Portal nicht mehr mit der Menge der Web-Apps klargekommen ist, die wir deployed hatten. Dann haben wir 600, 700 Web-Apps deployed parallel in einer Subscription und dann war Ende der Fahnenstange. Banaler Aspekt, aber auch sehr wichtig zu berücksichtigen hier. Was haben wir noch? Bezüglich Time to Market und auch wie soll ich sagen, schnellen Feedback-Zyklen mit den Kunden im Sinne agiler Entwicklung, war es für uns sehr wichtig, vollautomatisierte Deployments zu fahren. Im Prinzip eine Delivery-Pipeline zu haben, die uns ermöglicht, mehr oder weniger auf Knopfdruck das gesamte System zu bauen und zu deployen über mehrere Data-Center hinweg. Das Ganze kommt auch aus dem Gedanken heraus, dass wir eben nach diesem DevOps-Modell arbeiten. Das heißt, was die Cloud wunderbar ermöglicht. Man möchte nicht, dass die Entwicklung sozusagen unabhängig von den von operativen Abteilungen arbeitet, sondern dass dann ein enges Zusammenspiel stattfindet. Und dass auch die Leute, die das System betreiben müssen, direkt Kontakt oder direkt Zugriff haben auf die Art und Weise, wie das System entwickelt wird. Und umgekehrt, dass die Entwickler auch, ich sag mal, ausbaden müssen, was sie gebaut haben am Ende, indem sie in den operativen Betrieb involviert sind. Also DevOps sehr wichtig an der Stelle. Das fördert das Time-to-Market auch wieder. Und die Challenge bei uns im Team war am Anfang, wir haben angefangen, das im gleichen Team zu machen. Also die Entwickler waren sozusagen gleichzeitig auch die Leute, die das betrieben haben, das System. Das hat auf Dauer dann natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, andere Formen angenommen, weil eben Fokusbereiche existieren, die Leute müssen sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Aber das hat sich als sehr wertvoll erwiesen, da einen sehr starken Zusammenhalt zwischen den beiden Abteilungen zu haben. Automatisierte Deployments haben wir sehr früh eigentlich erreicht. Ein Problem bei der Sache war, aus firmenpolitischen Gründen muss unser Source Code innerhalb des Firmennetzwerkes liegen. Wir können es also nicht einfach in Visual Studio Online liegen lassen und von dort aus alles deployen, sondern wir müssen das im Prinzip aus unserem Firmennetz heraus in Azure rein deployen. Und da ist der Proxy dann wieder dazwischen. Das ist ein Firmennetzwerk, das vielleicht gewisse andere Topologie hat als jetzt Azure selbst, wo dann Standard Empfehlungen oder Best Practices bezüglich der Deployments nicht mehr ohne weiteres funktionieren. Da sind wir auch in ein paar Fallen reingelaufen und haben gesagt haben gesehen, dass wir Instabilitäten haben, die unseren Deployment-Ablauf unterbrochen haben. Das heißt, Deployments brauchen ein Stück Laufzeit, das heißt, wir haben die über Nacht laufen lassen. Wenn der abbricht, dann hat man am nächsten Tag kein Deployment, mit dem man arbeiten kann. Das ist ein Problem, das wahrscheinlich auch viele große Unternehmen eher haben, wenn es solche Corporate Policies gibt, die Daten lokal zu halten in den Krankenhäusern, in den Firmennetzwerk. Was wir gemacht haben und was sich auch sehr stark bewährt hat, ist im Grunde ganz banal nach dem Kompilieren oder Build der Software. Source Code liegt im Firmennetzwerk, Software ist gebaut worden. Dann werden im Prinzip der Output, also die Binaries, wird per ganz normalem Copy, sage ich jetzt mal, in die Cloud kopiert, in der Azure Blob Storage und da für einen Moment vorgehalten. Und dann verwenden wir Out-of-the-Box-Tools aus Azure, um sozusagen mit diesen gekopierten Files dann das volle Deployment auszuführen. Und da hat sich Azure Runbooks zum Beispiel als sehr wertvoll erwiesen, weil wir dadurch sozusagen eine gewisse Flexibilität behalten. Wir machen das hauptsächlich mit PowerShell-Scripts, sehr flexibel. Wir können sehr genau eingreifen, was wir machen, auf Basis von Resource Manager und verwenden Azure Runbooks dann on top, um sozusagen den Deployment-Workflow zu definieren und auszuführen in einer sehr stabilen und reibungslosen Art und Weise. Dieses ganze Vorgehen hat auch die Geschwindigkeit sehr stark erhöht, weil einfach sozusagen, nachdem die Dateien kopiert sind, das ist eine sehr klare Operation, geht sehr schnell, dann auch die Dateien schon verfügbar sind in einem Datacenter und dann auch die lokalen Vorteile sozusagen ziehen in dem Datacenter. In dem Zuge, wenn wir sehr viele Deployments um die Welt haben, auch in den Krankenhäusern teilweise lokal, ist Monitoring ein sehr wichtiger Aspekt. Wir brauchen zu jeder Zeit einen Überblick, was läuft wo, wie gut läuft es, haben wir irgendwelche Aussetzer, was ist die Last, die dort erzeugt wird, was sind typische Fehler, Patterns, die wir sehen. Und da hat Azure auch was zu bieten, out of the box. Das ist dieses Application Insights, was wir sehr frühzeitig auch gesehen haben, was unseren Anforderungen sehr nahe kam. Das Problem war am Anfang, wir sind in einer sehr frühen Phase schon, wollten das verwenden. Es war im Preview-Status und hat sehr viele Anforderungen noch nicht so unterstützt, wie wir die eigentlich gesehen oder gebraucht haben. Da hat sich das sehr bewährt, dass wir direkt mit Microsoft engen Kontakt aufgenommen haben und haben mit denen im Detail besprochen, was wir sozusagen brauchen, was wir davon erwarten. Und Microsoft hat uns in die sozusagen Entwicklungsaktivitäten mit einbezogen im Sinne von Feedback von unserer Seite in regelmäßigen Abständen aufgegriffen und das so gut wie möglich versucht zu adressieren. Es hat sich als sehr wertvoll erwiesen. Wer heute das neue Azure Portal kennt und angeschaut hat, was man dafür für ein Dashboard und für Einblicke bekommen kann, die Ressourcen, ist sehr wertvoll. Und wenn man das selbst entwickeln möchte oder so, ist viel Aufwand dazu nötig. Also es war extrem gute Zusammenarbeit mit Microsoft, wo wir hier im Prinzip auf einer sehr frühzeitigen Preview-Version letztlich schon, man muss sagen, es war immer noch Preview, als wir eigentlich schon anfänglich ins Produkt damit gegangen sind. Es hat extrem gut funktioniert. Ja, ich glaube, ich brauche hier viel zu viel Zeit für die einzelnen Themen. Ich gehe jetzt mal etwas zügiger durch die Sicherheitsanforderungen durch. Sicherheit, ganz großes Thema, wie gesagt, aufgrund der regulatorischen Anforderungen im medizinischen Umfeld. Gibt es verschiedene Befindlichkeiten auf Kundenseite. Die Verantwortung letztendlich, wie mit den Patientendaten potenziell umgegangen wird, liegt bei den Kunden, bei den Krankenhäusern. Und wenn wir das System oder das Produkt denen anbieten möchten, müssen wir sehr überzeugend darlegen können, warum die uns vertrauen sollten oder warum ihre Daten bei uns sicher sind. Das ist der erste Punkt. Kunden brauchen eigentlich Unterstützung dabei, uns vertrauen zu können. Sie sagen nicht einfach, ihr seid Siemens, wir vertrauen euch schon, sondern sie müssen im Prinzip einen Beweis dafür bekommen, dass das, was wir machen, auch so solide ist, dass sie dem vertrauen können und ihrer Verantwortung im Prinzip trotzdem nachkommen können, wenn sie uns ein Stück davon abgeben oder delegieren. Ein Mittel, das wir dafür gewählt haben, ist eine offizielle Sicherheitszertifizierung. Da gibt es sogenannte European Privacy Seal. Das ist im Prinzip eine europäische Datenschutzorganisation, die Software oder Systeme zertifiziert nach bestimmten Katalogen, Kriterien. Da hängt auch das deutsche ULD, im Prinzip Datenschutzamt, mit dran. Und zusammen, wenn man so eine Zertifizierung hat, dann ist die Argumentation gegenüber dem Kunden sehr viel einfacher, weil das eine verlässliche Prüfung eigentlich ist für das System. Also das war sehr wichtig von vornherein, ist uns relativ schnell klar geworden, dass man dem Kunden dabei helfen muss, einem vertrauen zu können. Dazu gehört auch, dass man sicherstellen kann, speziell in Europa, dass jetzt keine Administratoren von anderen Ländern, zum Beispiel USA, auf Daten zugreifen können von europäischen Kunden. Um das zu erreichen, haben wir zusammen mit Microsoft eine im Prinzip vertragliche Vereinbarung geschlossen, dass wir sicherstellen können, dass in Europa installierte oder liegende Daten oder sagen wir allgemeinen Ressourcen in europäischen Datencentern nur von europäischen Supportpersonal auch bearbeitet oder supported werden dürfen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt gewesen, sonst wäre auch der erste Punkt mit Europrice nicht funktioniert. Ein etwas anders gelagerter Fall ist der letzte Punkt. Wenn wir das System in den USA installieren, dann dürfen wir das eigentlich nicht aus Europa verwalten, weil also gibt es steuerliche Gründe und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich, Siemens hat glücklicherweise auch eine US-Organisation und die Deployments, die wir in den USA haben, werden aus den USA administriert jetzt. Wichtig dafür war, dass wir einen eigenen Azure-Account in den USA dafür angelegt haben, mit einer anderen Subscription und mit anderer Verantwortlichkeit. Also es muss einen anderen Owner sozusagen geben für diesen Account. Nur dadurch ist sichergestellt, dass das wirklich zwei separate Umgebungen sind, die miteinander nichts zu tun haben. Das war ein sehr wichtiger Aspekt auch. Für Kunden selbst ist es sehr entscheidend, dass die Kontrolle darüber haben, welche Daten das Netzwerk, das Kundennetzwerk verlassen sozusagen. Um dem gerecht zu werden, haben wir von vornherein gesagt, wir führen sehr strenge Anonymisierungsfunktionalität ein, die nachweisbar sozusagen dafür sorgt, dass wir die Daten von den Kunden, die das Krankenhaus verlassen, dass wir jegliche personalisierte Informationen auf ein absolutes Minimum reduzieren, das akzeptabel ist, sowohl für den Kunden als auch für die Datenschutzorganisationen. Datenminimierung ist das Stichwort. Im Prinzip geht es darum, keine Daten rauszuschicken, die in irgendeiner Form den Patienten identifizieren könnten oder Personen in irgendeiner Form. Und solche Daten, die anonymisiert sind, können dann auch relativ problemlos für analytische Zwecke zum Beispiel verwendet werden. Dem Kunden wird auch eine Auswahl gegeben, also er kann selbst im Prinzip entscheiden, wie streng seine Anforderungen sind in der Hinsicht. Es gibt ein eher strenges Datenschutzprofil, wo wirklich alles entfernt wird, was in irgendeiner Form sensitiv sein könnte. Und es gibt auch zwei etwas weichere oder abgestufte Profile, wo er etwas mehr Risiko vielleicht eingeht, aber wo er dann auch mehr Funktionalität dafür bekommen kann. Das liegt in seiner Entscheidung letztlich, wie er damit umgehen möchte. Um auf unserer Seite, aus Siemens Perspektive, zu überprüfen, dass unser System auch keine Schwachstellen hat oder vielleicht unsauber mit irgendwelchen Daten umgeht, lassen wir auch regelmäßig externe Penetration-Tests durchführen, also ganz konkret auf einem existierenden Deployment oder Installation. Beauftragen wir jemanden, der versucht, das System zu hacken, sich einzubrechen und irgendwelche Daten rauszufischen. Wir bekommen das Feedback dann zurück und können, wenn was gefunden wird, daran arbeiten oder haben zumindest dann die Bestätigung, dass es auf dem aktuellen Stand der Sicherheit ist. Und nicht zuletzt, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil der gesamten Geschichte, Siemens gegenüber dem Kunden muss natürlich auch ganz glaubwürdig vertreten können, dass die physikalische Infrastruktur, wo unsere Software läuft, die Azure Data Center, sicher genug sind und dass Siemens das auch vertreten kann vor dem Kunden, sodass letztendlich eine ganze Vertrauenskette entsteht. Und auf welcher Grundlage man diesen Data Center, also der Microsoft Cloud, vertrauen kann, da wird der Thomas Fleischer jetzt auch noch etwas mehr dazu sagen. Der kann das besser aus der Microsoft-Sicht.
Dankeschön. Wir haben noch 25 Minuten bis zum nächsten Track. Geben Sie mal 5 Minuten, das lohnt sich. Wir haben Cookies. Mythen und Realität. Ich bin seit 9 Jahren bei Microsoft, bin seit 3 Jahren im Azure-Team, habe 3 Jahre davor die Bundesbehörden als Technologieberater betreut. Das heißt, ich kenne das Umfeld, wo man Sicherheitsbedenken in der Cloud finden kann und was man sieht. Ich könnte Ihnen jetzt toll erzählen, wie sicher Microsoft-Rechenzentren sind und wie toll die skalieren und wie günstig das ist. Und das hören Sie heute und morgen und die ganze Zeit schon. Das heißt, das ist jetzt gar nicht das, was mich interessiert, sondern was mich interessiert, ist eigentlich, was fallen Ihnen jetzt für Gründe ein, warum Microsoft Cloud eine schlechte Idee ist? Sie wissen, es ist sehr verlässlich, es ist günstig, es ist hoch skalierbar. Warum macht man es nicht? Und das ist jetzt der Punkt, wo ich eigentlich darauf warte, dass Sie irgendwas sagen. Und wenn Ihnen was einfällt, kann ich Ihnen die Antwort dafür geben. Safe Harbor, sehr gut. Der war einfach. Und jetzt brauche ich mal Brille. Da. Safe Harbor ist doch aufgekündigt. Vor 3 Tagen, 4 Tagen hat die Europäische Kommission an den neuen Leitfaden rausgegeben, indem sie die EU Model Clauses als valide Weiterführung des transatlantischen Datenverkehrs quasi gekennzeichnet hat. Ich habe Ihnen die Links angehängt, so wie ich gehört habe, gehen Ihnen die Folien zu. Das heißt, Sie haben auf jeden Fall die Information, können das auch nochmal nachlesen. Das ist definitiv nur Übergangslösung. Wir rechnen damit, dass in ungefähr 3 Monaten ein Safe Harbor 2.0, was auch immer in der Art rauskommt. Das Schöne ist, wir hatten uns noch nie auf Safe Harbor verlassen, weil das einfach zu schwach ist als Selbstverpflichtung für einen ernsthaften Datenschutzgrad in Deutschland. Das ist absoluter Schwachsinn. Ein Cookie. Gut, noch ein Punkt. Bitte? Abhängigkeit zu USA? Okay, darauf. Genau, also das ist auch interessant, das hat man mit der Siemens auch, einfach dieses Login in die Cloud. Da habe ich jetzt keine Folie, weil das gar nicht so sicherheitstechnisch ist, das ist mehr so ein monetärer Aspekt. De facto, wenn ich jetzt Komponenten nutze, die es nur in der Cloud gibt, kann ich die schlecht on-premise portieren, das ist klar. Deswegen arbeiten viele Kunden mit Infrastruktur as a Service. Die VMs kann ich einfach runterladen, bei mir weiterlaufen lassen. Aber auch bei PaaS ist es ja so, dass quasi wir ja nur das Betriebssystem bereitstellen und vielleicht die Middleware und sie die Anwendung obendrauf. Und das, was wir als Betriebssystem und Middleware bereitstellen, sind normale Komponenten. Das ist ja PHP, das ist irgendein SQL Server oder irgendwas in der Art. Das heißt, das kann man normalerweise immer relativ gut portieren. Es gibt ein paar Cloud-Anbieter, die haben tatsächlich Funktionalitäten, die es in On-Premise-Version nicht gibt. Bei uns zum Beispiel gibt es die alle komplett in On-Premise und in der Cloud. Bis auf Cloud-Komponenten, die nur in der Cloud Sinn machen, wie jetzt Machine Learning-Komponenten, wo ich wirklich sage, da brauche ich ein paar hundert Maschinen, die kriegt man normalerweise nicht so leicht auf On-Premise-Maschinen. Ein Cookie. Dankeschön. Applaus für die Assistentin Physos. Gut. Noch was, sicherheitstechnisch. Welche? Okay. Da habe ich jetzt auch keine Folie.
Müssten wir vielleicht darauf antworten, genau. Wir extrahieren die Daten für die analytischen Zwecke. Das heißt, wir haben vorher ein Set im Rahmen der Datenminimierung definiert an Informationen, die wir extrahieren. Wir übertragen nicht das volle DICOM-Datenset, weil wir uns insbesondere der Diskussion um ein guter CT-Kopfscan ist das 3D-Passbild in etwa aussetzen. Insofern sind die ersten Anwendungen, die analytisch getrieben sind, nicht auf den rohen DICOM-Daten, die werden nie in die Cloud übertragen, dafür haben wir den Teamplay Receiver. Und für die Dosisinformationen, die wir entweder aus einem XML-Dokument, dem Radiation Dose Structured Report, bekommen, im Idealfall, da kriegen wir sie leicht raus. Es gibt einen zweiten Fall, alte Modalitäten, die schreiben einfach eine Tabelle in die Pixeldaten rein. Wir verwenden OCR-Mechanismen, um auch wieder PHI in diesen Informationen auszuschließen oder die Übertragung von PHI auszuschließen. Das heißt, wir extrahieren auf dem Receiver und haben auch schon Prototypen für die Bildübertragung, wo wir bis hin zum eingebrannten Image-Text die Information extrahieren würden. Und wir dürfen den DICOM-Header für bestimmte Anwendungsfälle verändern, wenn das zum Beispiel nicht diagnostisches Reading ist. Das ist die gängige Interpretation von DICOM-Encryption-Standards, mal abgesehen.
Also da gibt es ja auch noch zwei Aspekte, die man vielleicht hier erwähnen kann. Wenn man wirklich auf den Original-DICOM-Daten arbeiten möchte, dann haben wir zwei Wege, wie man das sicherstellen kann, ohne die modifizieren zu müssen. Entweder wir machen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also sprich die Daten, die aus dem Krankenhaus kommen, werden wirklich komplett verschlüsselt, unmodifiziert, sodass, wenn die in der Cloud irgendwo liegen, in der Storage, es überhaupt nicht möglich ist, die Daten zu lesen oder zu modifizieren. Und dann kann sie halt nur der Kunde auf seinem Endgerät wieder entschlüsseln quasi. Genau. Oder alternativ, wenn man das möchte, man könnte mit dem Kunden auch so eine Art Auftragsdatenverarbeitungsvertrag schließen, der einem dann unter gewissen Auflagen erlaubt, die Daten vielleicht zwischenzuspeichern. Dann muss man aber an anderer Stelle sicherstellen, dass die Addressed und in Transit wirklich stark verschlüsselt sind. Was wir, by the way, auch machen sowieso, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Aber das wäre dann eine ganz starke Anforderung an der Stelle.
Gut. Das klappt jetzt vom Zeitfenster her nicht, deswegen ändere ich jetzt den Modus. Also ich erzähle jetzt quasi, was ich von meinen Kunden sehr oft höre, was nicht geht. Erzähle ihnen, was ich dann denke, was geht. Und würde einfach vorschlagen, wir haben dann noch so ein paar von den Gutzis da. Wer möchte, kann sich dann annehmen. Oder wer mir dann noch eine Frage stellen möchte hinterher, für den hebe ich noch ein paar auf. Was ich unglaublich oft höre, gerade aus Behördenkreisen, ist, ja, die Daten dürfen aber doch nicht aus meinem Rechenzentrum raus. Der einzige Grund, den ich kenne, rechtlicher Natur, ist das tatsächlich Kirchengesetz. Da gibt es Regelungen, dass es nicht aus dem eigenen Rechenzentrum raus darf. Ansonsten ist es eher Bauchgefühl. Mit der Aussage, naja, wir sind sicherer, wir vertrauen Microsoft an der Stelle nicht. Was ich dann immer an lustigen Diskussionen habe bezüglich den Zertifizierungen, wer glaubt wirklich, dass er diese ganze Liste an Zertifizierungen für sein Rechenzentrum, für sein On-Premise-Rechenzentrum bestehen könnte, das könnte sehr spannend sein. Wenn Sie es trotzdem nicht glauben, ist es egal. Wir geben Ihnen die Blueprints, wie Sie Ihr Rechenzentrum so sicher konfigurieren und aufsetzen können, dass es so gut wie es geht an die Azure-Sicherheit quasi rangeht. Da freuen sich dann diejenigen, die wirklich sagen, ich muss on-premise bleiben. Anderer Punkt ist immer, die Daten dürfen Deutschland noch nicht verlassen. Da würde ich mal unheimlich gern mehr Links sehen. Ich habe ein paar valide Sachen gesehen, das sind aber oft nur Firmenregelungen, das sind gar keine Gesetzgebungen an der Stelle, dass das irgendwie nicht aus Deutschland raus darf. Den Transfer in die unsicheren Drittstaaten, wo USA eine ist, was ich sehr witzig finde, ist geregelt über die EU-Model-Clauses. Wir bieten auch deutsche Auftragsdatenverarbeitung an. Das heißt, wir haben da rechtliche Lösungen, die können wir diskutieren. Wenn Sie jetzt sagen, nee, es reicht mir trotzdem nicht, kann ich einen Vortrag, der ist jetzt, glaube ich, gleich im Anschluss, ne? Einen Vortrag vom Kollegen quasi empfehlen. Ich unterklicke. Wo es um die deutschen Rechenzentren geht, gehe ich jetzt gar nicht großartig darauf ein, aber wir haben ein Modell gefunden, das es tatsächlich auch deutschen Bundesbehörden dann erlaubt, Daten in einem Azure-Rechenzentrum oder in mehreren Azure-Rechenzentren in Deutschland abzulegen. Wen das interessiert, empfehle ich ganz massiv den Vortrag. Es geht sehr tief rein und er kann wirklich bis auf die Header-Informationen auch alle Fragen beantworten. Entschuldigung. Safe-Harbor hat man schon. Was ich unglaublich oft gehört habe, also es ist gerade so in Stammtischrunden immer sehr interessant, ja, Microsoft gibt es doch eh alles an die Behörden raus und wenn eine Behörde anfragt, Patriot Act, ganz großes Thema, dann gehen die Daten an die US-Behörden raus. Es ist noch nie passiert. Auf diesem Link kann man draufklicken, in wie vielen Ländern wie viele Anfragen waren und wie viele positiv oder negativ beschieden waren. Was mich an dieser Statistik fasziniert hat, ist, dass es die Behörden schaffen, 11,28% der Anfragen so zu stellen, dass sie formell falsch sind und schon deswegen nicht bearbeitet werden. Ansonsten gingen aus Deutschland noch nie Daten an US-Behörden raus. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, ich lese auch heiße, da gingen doch Daten raus, wo irgendjemand Windows-Source-Code geklaut hat und dann wurde denen sein Live-Account aufgecrackt. Großer Unterschied zwischen dem, was an kostenlosen, anonymen Services da ist, weil letztlich kann sich mein 12-jähriger Sohn einen Live-Account beschaffen und niemand kann nachvollziehen, wer als Person dahinter steckt, oder Dienste, die bezahlt werden, die von Unternehmen oder von Behörden genutzt werden, sowas wie Azure, Office 365 oder CRM Online. Da gibt es Verträge, da verpflichten wir uns, da verpflichten Sie uns. ADV ist was auf Gegenseitigkeit und aus diesem Kontext wurden tatsächlich noch nie Daten rausgegeben. Wenn Sie da was anderes wissen, außer es steht in der Computerbild, sagen Sie mal. Coole Sache ist auch immer, ja, der Admin, da wird dann der Admin bedrängt und in seiner Familie wird unter Druck gesetzt und dann kopiert er die Daten. Also es gibt keinen Admin. Das ist total verrückt, es gibt in Azure keinen Administrator. Das ganze System wird von der Fabric gemanagt. Wenn da Supportanfrage ist und irgendjemand muss in der Fabric was rumschrauben und berührt dabei vielleicht Kundendaten, wird vom System, da muss man ein Ticket aufmachen, das wird mit Dual-Faktor authentifiziert, dann wird ein temporärer Benutzer angelegt, der genau die Berechtigung hat, um dieses Problem zu fixen und danach wird es wieder eingestampft. Während der das Problem fixt, wird mitprotokolliert und auditiert, was er macht und man kann sich es nachher immer wieder anschauen. Ja, aber dann geht vielleicht einer rein. Achso, genau, die Prüfberichte sind für Sie natürlich an der Stelle auch einsehbar. Dann geht aber einer rein und zieht die Platte raus. Wir haben Data Center, und zwar richtig viele, inzwischen über 100 Stück, und wir haben Operation Center. Die im Operation Center wissen, in welchem Rack liegen welche Daten und können quasi die Data Center steuern. Die Jungs, die im Data Center hocken, sind mindestens 500 Kilometer von den Operation Center Jungs entfernt. und die wissen nicht, was in welchem Rack, in welcher Platte und so weiter steckt. Das heißt, der steht vor einem inzwischen mehrere Exabyte großen Storage-System und soll dann mal ihre Platte rausfinden oder die Platte, auf denen Teile ihrer Daten sind, ist sehr unrealistisch. Das macht es noch unrealistischer. Wir reden von, wie schon gesagt, mehreren Millionen Servern. Und schon allein das macht den Gedanken eines Administrators ziemlich abwegig, weil eine Million Server zu administrieren, dann müssten wir ziemlich viele Leute einstellen. Und man kann sagen, das System, die Leute, die wir da haben, die da sitzen, sind, ich glaube, gerade mal vierstellig. Und das Ganze machen. Dreistellig, nicht vierstellig. Und schon allein dadurch wird relativ klar, manuell geht da gar nichts, sondern das ist immer was, was automatisiert gehen muss. NSA, super coole Diskussion, Snowden. Einer meiner Kunden bin ich hingekommen, kurz nachdem das Snowden das veröffentlicht hat. Ich habe gedacht, die reißen mir den Kopf ab. Die haben gesagt, es war übrigens ein Wirtschaftsprüfer, Deutscher. Die haben gesagt, ist ja klar, das ist denen ihr Job. Glaubt ihr, BND macht was anders? Nee, machen sie nicht. Aber wir machen es ihnen so schwer, wie es geht. Jegliche Kommunikation im Rechenzentrum und zwischen den Rechenzentren, diese schönen Leitungen, die wir da gesehen haben, sind komplett verschlüsselt. Und zwar mit Schlüsseln, auf die jetzt nur wir Zugriff haben. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte meine Daten aber auch noch verschlüsseln, kriegen Sie von uns Blueprints und Anleitungen, wie das am besten zu machen ist, so haben es die Kollegen umgesetzt. Und der Charme an dem Ganzen ist, die Daten, die Sie verschlüsseln, sowohl vom Traffic als auch vom Data at Rest, sind Ihre Keys. Darauf haben wir überhaupt keinen Zugriff. Es gibt eine Logbox, da liegt Ihr Key drin und wenn an dem versucht, einer rumzufummeln, macht pfff und der Chip, der Krypto-Chip ist kaputt. Auf die Art und Weise können wir Sicherheit herstellen, die man selbst von unserer Seite her nicht machen kann, weil man kann jetzt sagen, okay, irgendwie den Microsoft Public Private Key, den könnte vielleicht irgendeiner mal gehackt haben, aber von unseren 100.000 Kunden sehe ich das wohl eher nicht. Gut, und dann ist immer die Frage, auch sehr cool, na, es gibt doch Backdoors. Also ich war 20 Jahre zuvor bei der DATEV, da kam irgendwann mal das große Thema mit irgendeiner Variable in Windows, NSA-Key hieß das Ding, kein Witz. Also der Entwickler hat, glaube ich, dann Microsoft verlassen müssen, der diesen Namen für diese Variable da erfunden hat. Es gibt keine Backdoors, sage ich jetzt. Sie müssen es mir nicht glauben. Sie können selber nachschauen. Es gibt die Möglichkeit, als Enterprise zu sagen, ich habe berechtigtes Interesse, Source-Code-Einblick in Windows an der Stelle zu kriegen oder einen SQL-Server. Unsere Bundesbehörden und Sicherheitsorgane haben automatisch Zugriff auf Source-Code. Und da passiert es auch öfter mal, dass da ein paar Kollegen nach USA rüberfliegen. Die kommen dann mit so einem Chip in das System ran und können sich die Sourcen anschauen. Keine Bundesbehörde würde Microsoft-Programme verwenden, wenn sie nicht den Source kontrollieren könnte. Ganz klar. Und last but not least, würde ich eh nicht mitkriegen, wenn irgendeiner da was macht und irgendeiner meine Daten kopiert. Alles, was in Azure passiert, ist komplett von vorne bis hinten durchauditiert. Bei Azure passiert nichts auf Physik ohne Virtualisierung. Und eine Virtualisierung, die entsprechend mit auditiert und lockt, was passiert. Und Sie haben als Kunde das Recht, auch da wieder der Link, reinzugehen und sich anzuschauen, was passiert eigentlich. Das betrifft Storage. Storage deswegen, weil die Storage-Systeme, die wir haben, komplett so ähnlich wie NTFS, auditierendes File-System sind. Das heißt, da passiert nichts, kein Kopieren von Block-Storage, ohne dass irgendwo ein Protokoll geschrieben wird, eine Log geschrieben wird, auf das Sie nachher Einblick haben können. Okay, jetzt habe ich doch noch mal 10 Minuten draufgelegt. Aber Sie haben es geschafft. Ich bin noch ein wenig da, ansonsten können wir uns heute Abend auch noch mal unterhalten. Seid ihr auch da?
Ja.
Sehr gut, spitze. Heute Abend auf der Party unterhalten. Wer möchte, wir haben Gadgets hier und Kreditkarten. Falscher. Visitenkarten, falls noch irgendwas ist. Danke ich. Und danke auch noch mal den Kollegen. Und entlasse Sie in die Pause. Dankeschön.